Das vielleicht.
Also das habe ich jetzt noch nicht, das habe ich jetzt nicht gehört, dass sie Verbrecher gesagt hat. Also ich würde andere Verbrecher eher als Verbrecher nehmen.
Frau Wagenknecht, das mit dem Verbrecher, das war ein bisschen hart. Ich lasse den Putin auf jeden Fall ausrichten, das war für den Wahlkampf, okay? Blinzeln Sie, wenn es okay ist.
Meinen Sie, man kann dann trotzdem Gas von Putin kaufen?
Ja, wenn Sie mir andere Parteien nennen, die auch günstiger sind, also die günstigeres Gas anbieten, dann können wir uns gerne darüber unterhalten. Aber es ist nun mal so, dass das Gas von Putin am günstigsten ist.
Wir haben jetzt erlebt, dass Herr Zuckerberg, also der Chef von Meta, Facebook und Instagram, dass der jetzt im Auftrag von Donald Trump die woken Faktenchecker entmachtet hat. Das ist gut. Das finde ich richtig, weil es ging nie um Faktencheck.
Ist ja auch total überbewertet, diese Faktenchecks. Ich finde sie auch doof. Wie finden Sie das?
Ich genauso. Ich stehe da völlig mit einer Meinung mit der Sarah Wagenknecht. Weil es ist ja nicht ehrlich.
Ja. Ja. Fakten sind einfach nervig.
Ganz genau. Also nicht die Fakten, aber es ist die Faktenchecker.
Wir in Russland liefern immer die lupenreinen Fakten.
Wir verstehen einfach BSW und das BSW versteht uns. Eine perfekte Partnerschaft. Jetzt fehlen uns nur noch 96% der Stimmen. Aber das sind Details. Das war Katja Kreml für Extra 3.
Danke, Katja Kreml und Maxi Lesch. Donald Trump ist noch nicht im Amt, aber jetzt schon biedern sich alle an. Es gibt nun bei Meta, also bei Facebook und Instagram, keinen Faktencheck mehr und keine Moderation. Mark Zuckerberg hatte ja Trump nach dem Putschaufruf, nach dem Sturm aufs Kapitol, gesperrt. Er hatte Trump gesperrt. Dann hat Trump ihm jetzt aber gedroht. Und Trump hat gesagt, wenn Zuckerberg ihn behindere, werde er lebenslang ins Gefängnis gehen. Das hat wohl Eindruck gemacht.
Do you think he's directly responding to the threats that you have made to him in the past?
Probably.
Ja, vielleicht hat Zuckerberg befürchtet, dass er dann mit Trump in eine Zelle kommen könnte. Aber Trump wird ja für seine Straftaten nicht zur Rechenschaft gezogen. Und er droht jetzt allen ganz offen, die sich ihm nicht unterwerfen. Dänemark droht er mit Strafzöllen, wenn sie ihm Grönland nicht abgeben. Kanada mit Strafzöllen, wenn sie sich den USA nicht anschließen. Und Mexiko, wenn sie den Golf von Mexiko nicht in Golf von Amerika umbenennen. Und ich glaube, Trump lässt noch klären, warum es überhaupt Golf heißt, wo man doch im Meer die 18 Löcher gar nicht richtig sieht. Auch in Europa machen viele den Kotau vor ihm. Giorgia Meloni betont ihre Nähe zu Trump, Orban und Le Pen sowieso und die AfD in Form von Alice Weidel zeigt offen ihre Zuneigung. Ich glaube, Diktatoren machen die ganz wuschig. Die ganze Welt schleimt sich ein beim zukünftigen Präsidenten. Die ganze Welt? Nein. Ein unbeugsamer Kanzler hört nicht auf, Donald Trump die Stirn zu bieten. Es ist nur so, dass Olaf Scholz außer Stirn gar nicht viel zu bieten hat. Also schöne Worte vielleicht noch.
Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land, egal ob es im Osten von uns liegt oder im Westen. Und daran muss sich jeder Staat halten, egal ob es ein kleines Land ist oder ein sehr mächtiger Staat.
Ja klar, Scholz versucht hier den Anti-Amerika-Kanzler zu geben, so wie Gerhard Schröder damals. Aber in Wirklichkeit reitet er uns damit ziemlich rein. Denn Scholz gewinnt die Wahl eh nicht, da sind wir uns einig. Ja? Scholz ist dann bald weg. Und Trump wird natürlich Merz mit Scholz verwechseln und uns alle hassen. Und dann ist die einzige Chance, die wir noch haben, Trump bei seinem ersten Besuch zu sagen, das ist hier nicht Deutschland, das ist hier Ungarn. Das ist vielleicht die einzige Chance. Es gibt eine gewisse Chance, dass Trump das nicht merkt. Also meine Meinung ist, es hilft alles nichts. Wir müssen uns jetzt auch dringend einschleimen. Wer könnte denn einen Kontakt herstellen ins Trump-Lager? Kann irgendjemand Golf spielen mit Trump? Welcher von unseren Politikern macht denn das? Was macht Merz denn für einen Sport? Fahrradfahren? Ah, ist doof. Ja, oder Söder? Taschenbillard? Hilft auch nicht. Scholz? Abhängen? Na, das wird Trump nicht so begeistern. Wahrscheinlich ist Wolfgang Kubicki unsere letzte Rettung. Am kommenden Montag findet die feierliche Inauguration statt, mit Betonung auf Au. In Washington sind es ja gerade winterliche minus 2 Grad. Bis Montag sollen es bei blauem Himmel sommerliche 25 Grad werden, notfalls per Dekret. Aktuelle News zur Amtseinführung nun in unserem Extra mit Lea Finn und Jonas Hien.
Howdy und
welcome zur greatest Extra 3 Extra Ausgabe of all time. USA Spezial. Yeehaw!
Guten Abend.
Die ganze Welt, nein, das ganze Universum blickt gebannt auf Washington DC, denn unser geliebter Ex and Next President,
der mehr Fake News produziert als Pinocchio auf LSD,
wird am Montag endlich vereidigt. USA! USA!
Ruhig, Oranger, immer in die Tüte atmen. Die US-Hauptstadt bereitet sich auf ein Ereignis vor,
das bedeutender ist als die Geburt von Jesus oder die Erfindung des Big Macs und des Selbstbräuners zusammen.
Neben zahlreichen Staatsgästen gibt sich natürlich auch Donald Trumps engster Beraterkreis die Ehre.
Es wird big, es wird huge, die größte, nein, die
gestörteste?
Die allergrößeste Amtseinführung aller Zeiten. Der Zuschauerbereich wurde extra ein kleines bisschen vergrößert auf die gesamten USA und Grönland.
Ist das nicht ein kleines bisschen übertrieben?
Gut, dass du fragst, Lea. Nein, keinesfalls. Hier, die offizielle Zahl der erwarteten Trump-Fans beträgt exakt 23,4 Quadrobillionen.
Woher hast du denn den Blödsinn?
Das hat das Mar-a-Lago-Institut für alternative Mathematik auf Instagram gepostet.
Ach, stimmt. Jetzt, da Mark Zuckerberg den Faktencheck abgeschafft hat, darf man da jeden Schmutz posten. Nur keine Nippel. Die sind eine Gefahr für die Demokratie.
Machen Sie die Nippel weg, Mr. Zuckerberg, please. Danke. Viel besser.
Und nun zu unserem Mann für die wirklich tiefen Einblicke in die amerikanische Seele.
Danke, Lea. Also ich als Jetsetter und glühender
Nicht
Trump...
du! Aus!
Glühender
Platz! Ich meine Ingo Zamperoni. Ingo, du bist gerade in Milwaukee bei der Halbschwester der dritten Frau deines Großcousins zweiten Grades.
Ja, hallo nach Germany. Ich bin hier bei der Halbschwester
von... Das ist nicht Zamperoni.
Hä? Wie bitte?
Sie sind nicht Ingo Zamperoni.
Nee, natürlich nicht. Ich meine, der arme Mann muss täglich 47 US-Verwandte von Alaska bis Florida besuchen. Das schafft er nicht allein. Wir sind alleine im Mittleren Westen mit 8 Ersatz-Ingos unterwegs.
Breaking News Alert. Ich habe hier exklusiv Trumps genialen Friedensplan für die Ukraine. Hier. Sein historischer Deal mit Putin.
Eine Zwei-Staaten-Lösung mit Mar-a-Lago als neue US-Hauptstadt.
Ja, und den Klimawandel wird Trump auch gleich beenden.
Regie, könnt ihr mich bitte pixeln? Ich möchte mit dem nicht mehr gesehen werden.
Ja, genau. Durch die Annexion von Grönland wird die Durchschnittstemperatur der USA um 12 Grad sinken. USA! USA!
Das war Extra 3 Extra und damit übergebe ich mich zurück zu dir, Christian.
USA! 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 USA!
Oh je, oh je. Ja, wir müssen unabhängig werden von den USA, so gut es nur geht. Wir müssen uns unabhängig machen, wir müssen militärisch unabhängig werden, wirtschaftlich, auch technologisch. Und jetzt mal eine gute Nachricht. Beim Glasfaserausbau wird jetzt geklotzt und nicht gekleckert. Zumindest teilweise. Also in Schleswig-Holstein. Also in Teilen von Schleswig-Holstein. Daniel Sprenger.
Im Nienwolder Moor bei Itzstedt stehen die Birken im Wasser. Die Wiesen im saftigen Grün und das Internet still. Noch. Denn jetzt, endlich, wird auch hier im Lundener Weg das schnelle Glasfasernetz ausgebaut. Da kann sich Jagdpächter Günter Kaste ja freuen.
Hier im Umkreis von 3,5 Kilometer wohnt nicht ein Mensch. Es existiert kein Gebäude. Was soll ich in dieser Gegend mit einem Glasfaserkabel? Es ist ja, rausgeschmissenes Geld, wenn man hier in die Erde so ein Kabel legt.
Nein, das ist vom Bund gefördert und die Stadtwerke Neumünster-Tilgen hier im Naturschutzgebiet im Auftrag vom Kreis Segeberg einen weißen Fleck von der Landkarte. Denn das Gebiet gilt internetmäßig als unterversorgt.
brauche ich eine Versorgung, wenn sie nicht notwendig ist? Das ist doch die Frage. Ich meine, ich kann ja nicht sagen, es ist unterversorgt. Natürlich, im Moor ist es auch unterversorgt.
Ganz recht, denn hier im Moor gibt es laut Katasteramt noch eine eingetragene Adresse am Ende dieses Feldwegs, den Lundener Weg Nummer 2. Und dorthin wollen die Arbeiter das Kabel legen. Kaste weist den Vorarbeiter auf ein kleines, aber nicht ganz unentscheidendes Detail hin.
Ja, ich gesagt, aber da steht ja gar kein Haus mehr. Das ist ja schon seit Jahren abgerissen. Ja, das hätte er auch gesehen, aber der Auftrag lautet so. Das fand ich natürlich ein bisschen sehr suspekt, weil ich einfach gesagt habe, wenn kein Haus da ist, dann brauche ich auch kein Glasfaser. Und Glasfaser funktioniert auch nur, wenn ich Strom habe. Und Strom habe ich auch nicht.
Aber das kann ja keiner ahnen, dass das Haus vor 6 Jahren abgerissen wurde, schreibt zumindest der Landkreis per E-Mail, die über Glasfaser ankam. Die Tatsache, dass das Gebäude Lundener Weg 2 bereits im Jahr 2019 aufgegeben worden ist, wurde erst jetzt im Zuge des Ausbaus bekannt. Tja, kein Haus unter dieser Nummer. Gebäudetechnisch ist diese Gegend eindeutig unterversorgt, stellt dann auch der Bautrupp fest. Die Stadtwerke Neumünster haben den Ausbau für diesen Anschluss eigenständig gestoppt. Aber erst nachdem 1500 Meter Kabel gelegt sind.
Das Interessante an dieser Geschichte ist noch, dass hier im Ort Stellen gibt, wo die Leute seit 5 Jahren warten auf Glasfaserkabel. Ja, und nichts passiert. Aber hier wird das Kabel sinnlos reingezogen.
Am Freibad und in der Straße dahin gibt es ja langsames, normales Internet. Das reicht doch völlig aus. Im Wald hingegen liegt das Hochleistungskabel.
Vielleicht soll ja die Jägerschaft auch hier mit Glasfaserkabel auf dem Hochsitz versorgt werden, dass die abendlichen Ansätze nicht so langweilig werden.
Highspeed auf dem Hochsitz. Das Kabel hat keinen weißen Fleck erschlossen, sondern einen grünen.
Die deutsche Wirtschaft ist 2024 schon wieder geschrumpft. Vor allem die Exportwirtschaft leidet. Was ist das Problem? Woran liegt's? Fehlt es an bahnbrechenden Innovationen? Naja, nicht so ganz. Deutschland ist immerhin noch an zweiter Stelle weltweit bei den Patentanmeldungen, direkt hinter den USA. Also es gibt immer noch irgendwelche Hans Günthers, die sich irgendwas ausdenken. Wir sind das Land der Tüftler.
Ein zum Rasenmäher umgebautes Fahrrad mit Elektroanschluss für den Garten.
Und dann hatte ich mir Gedanken gemacht, wie kann man die Tür öffnen, ohne die Hand zu benutzen?
Aufrechtes Fahren wie im Stehen und trotzdem dabei sitzen. Quiggel nennt der Tüftler seine Erfindung.
Quiggel, ja, über den Namen könnte man vielleicht noch mal nachdenken, aber sonst toll. Also wir sind das Land der Frickler, das Land der Erfinder. An Kreativität fehlt es nicht. Überlegen Sie mal, für welche bahnbrechenden Erfindungen Deutschland bekannt ist. Deutschland hat das Reinheitsgebot für Bier erfunden. Deutschland hat gegen den Kopfschmerz vom Bier das Aspirin erfunden. Deutschland hat den Kunststoffdübel erfunden. Und wir können schon auch fortschrittlich. Bei der Energiewende geht einiges in die richtige Richtung. Fast 30% unseres Stroms kommen aus Windkraft. Es gibt aber Leute, die wollen genau das wieder zurückdrehen.
Wir reißen alle Windkraftwerke nieder!
Man wundert sich, warum haben in dem Land, das den Dübel erfunden hat, doch noch so viele eine Schraube locker? Das große Problem. Das große Problem ist wohl das folgende. Deutschland erfindet und entwickelt, aber das Geld wird mit diesen Erfindungen woanders verdient. Beispiel. Der deutsche Erfinder Konrad Zuse hat den ersten Computer gebaut. Den hier. Der ist in manchen deutschen Behörden noch in Betrieb. Verdient Deutschland heute haufenweise Geld mit Computern? Nein. Das sind Länder wie die USA, Taiwan und China. Oder die MP3-Technologie ist in den 1980er und 1990er Jahren vom Fraunhofer-Institut entwickelt worden. Diese Technologie hat den Audiomarkt revolutioniert und hat Schultergelenke entlastet, da man jetzt nicht mehr überall einen Ghetto-Blaster mit sich rumtragen muss. Eine ganz wichtige Entwicklung gewesen, auch für mich. MP3. In Deutschland wurde das erfunden, in den USA vermarktet. Oder Festkörperbatterien, in Deutschland entwickelt, in China gehen sie bald in Serienproduktion. Oder Kai Havertz, in Deutschland entwickelt, spielt jetzt in England. John Fricke erzählt das nochmal auf seine ganz eigene Weise.
Dr. Denkis Innovationsland, Folge 178. Wow, Dr. Denki, so viele wegweisende Technologien und alle an einem Ort.
Genau, Sandy. Hier zum Beispiel ein frühes Elektroauto.
Und was ist das da?
Die ersten superleistungsstarken Solarzellen.
Und da drüben?
Künstliche neuronale Netzwerke für KI. Und hättest du's erkannt, all die Technologie kommt vom Innovationsland Germany.
Super gerappt, Dr. Denki. Wie kommt man nur auf so viele Innovationen?
Ach, das ist nur so ein bisschen Oldschool Run-DMC mit einer Prise von Kendrick Lamar's sozialen
Tiefgang. Nein, ich meine die ganze Technik hier.
Ach so. Nun, Sandy, es fängt an mit dem Geld von den Bürgerinnen und Bürgern, das der Staat in die Forschung steckt. Und der vielen Forschung verdanken wir dann all das.
Mega. Voll cool. Außer vielleicht das. Aber sonst voll cool. Als erstes gucke ich mir die shiny Solaranlage an. Au, eine Glaswand.
Ja, Sandy, so einfach kommst du da nicht ran. Nur weil eine Technologie aus dem Innovationsland kommt, heißt das ja noch nicht, dass man es hier erfolgreich produziert. Sondern meistens da oder da.
Hä?
Also, ich erklär's dir nochmal anders. Wir sind das Land, das Formeln ausspuckt, Denker und Dichter. Doch bei einem visionären Produkt denken wir schlichter, sind keine Maker, keine Risk-Taker. Yeah.
Das scheint mir zu stimmen. Also, außer das mit dem Land der Dichter. Aber Moment, sind wir nicht Marktführer bei Solarzellen?
Schlimme Zeiten. Gott sei Dank hat China uns diese Verantwortung abgenommen.
Bestimmt billig und schlecht produziert.
Nein, der Staat hat da nur zigmal mehr investiert. Weißt du, wir in Deutschland warten lieber erstmal ab. Zum Beispiel, ob sich das mit der Sonne auf Dauer durchsetzt.
Aber die Erde wird sich immer um die Sonne drehen.
Es sei denn, sie gerät aus dem Gleichgewicht. Zum Beispiel, weil alle Technologie nur noch in einem Erdteil produziert wird. Ja, da guckt China aber dumm aus der Wäsche.
Okay, merk schon, Solar ist schwierig. Aber warum hat das Autoland Deutschland ausgerechnet Elektroautos verschlafen?
Aber Sandy, klar, den Schritt von den Pferden zu den Autos sind wir noch mitgegangen. Ist ja auch fast das Gleiche. Aber von diesen Autos zu diesen? Radikales Revoluzzertum. Wir sind doch keine Traumtänzer.
Oh je, Dr. Denki. Ich habe das Gefühl, dass das Innovationsland in vielen Bereichen hinterherhinkt. Wärmepumpen.
Zu laut.
KI.
Steht für kein Interesse.
5G und 6G.
Kupferkabel sind viel zu schön.
Und Quantencomputer.
Wörter mit Q sind suspekt.
Was ist eigentlich dieses komische Brummen, Dr. Denki?
Ich muss dir was erzählen, Sandy. Komm am besten einfach mit. Im Ganzen liegt nämlich ein ausgefeiltes System zugrunde. In echt benutzen wir gerade diesen geheimen Quantencomputer, um diese KI zu steuern, die sich nanosekündlich neue bürokratische Hürden ausdenkt und aufstellt.
Wow, so viel Innovation. Hier wird die also reingesteckt.
Und da drüben generieren wir das Wichtigste. Die Bedenken. Daher auch mein voller Name.
Dr. B. Denki. Wow, ich bin echt beeindruckt von Deutschland.
Tja, bei den anderen da oben läuft's vielleicht schneller. Doch wir gehen in Deutschland zum Machen in den Keller. Yeah.
Tschüss.
Ist wahrscheinlich so eine Mentalitätssache. Als die Menschheit anfing, Feuer zu machen, da gab es ja auch in den Höhlen Malereien. In Frankreich haben die Jagdbilder gemalt, in deutschen Höhlen Brandschutzverordnungen, Feuerlösch. Oder wenn in den USA jemand eine Firma aufmacht und dann scheitert, dann sagen alle, ja, shit happens, so what, beim nächsten Mal klappt's schon. In Deutschland sagen alle, ja, ja, das hat der Arsch davon, wenn er die Festanstellung aufgibt. Nächsten Donnerstag übernimmt auf diesem Sendeplatz der Kollege Dieter Nuhr. Wir sind dann am 13. Februar wieder da. Ich freue mich jetzt schon. Bis dahin.
Phoenix Satire.
Und jetzt. Extra 3, der reale Irrsinn. Spezial.
Entschuldigung, Sie haben nur eine Genehmigung für 20 Buchstaben. Zwei müssen weg.
Mhm.
Gute Nachbarschaft ist so wichtig. Aber der Nachbar von Michaela Haag aus Bad Kreuznach ist ihr jetzt ein bisschen zu sehr auf die Pelle gerückt.
Anfang April, wir saßen in der Küche und dann haben wir nur einen riesen Krach gehört. Und dann sind wir hier rausgelaufen und dann haben wir dann diesen Betonmeißel gesehen. Der hat unten die ganzen Bodenplatten weggemeißelt. Ja, und am 28. April kam ich heim und da waren dann 11,50 Meter hohe Pfeiler hier, wo ich dann gedacht habe, was ist das denn? Ich dachte, hier bleibt frei.
Ja, auf einem Parkplatz hat der Filteranlagenhersteller Pahl eine neue Fabrikhalle gebaut. Nur 3 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt.
Wir haben seitdem diese Halle hier steht, sehr schlechten Handyempfang.
Ist doch super. Dann können Sie im Garten entspannen, ohne dass Sie ständig jemand anruft.
So, hier ist mein Bad. Und ich muss dann halt auch immer wieder das Licht anmachen, weil es wirklich extrem dunkel geworden ist jetzt durch diese Mauer, die da steht.
Ja, Ihr Nachbar möchte halt nicht, dass Sie auf dem Klo von der Sonne geblendet werden. Wie nett.
Ich weiß nicht, ob das alles so rechtens ist und ob dieser Abstand gewahrt ist, ob das rechtlich ist.
Klar ist das rechtens, Frau Haag, sagte die Oberbürgermeisterin.
Ja, so nah, das sieht so aus, aber die gesetzlich vorgegebenen Abstandsflächen sind tatsächlich eingehalten.
Ja, wenn es ein Gewerbegebiet wäre, aber ist es das denn wirklich?
Gewerbegebiet wird es erst dann, wenn ein Bebauungsplan vorliegt, der es als Gewerbegebiet ausweist. Das hier ist noch unbeplanter Bereich.
Oh, also hat es die Firma Pahl mit ihrer engen Nachbarschaft zu gut gemeint?
Dieser Verwaltungsakt hat den Anschein, dass er nicht rechtmäßig ergangen ist.
Und deswegen hat Michaela Haag nun auch einen Anwalt eingeschaltet.
Ich finde es eine Frechheit und eine Schweinerei. Wirklich. Also, dass das so passiert ist, wie es passiert ist. Das hätte müssen nicht sein, uns so zu verärgern.
Leider will sich die Stadt zu diesem Fall nun gar nicht mehr äußern. Und der Filteranlagenhersteller Pahl will nicht mit uns reden, hat gar nicht erst auf unsere Anfrage reagiert. Und was könnte passieren, wenn Michaela Haag in diesem Streit Recht bekommt?
In äußerster Konsequenz hieße das ganz klar für den Investor, der ist das Risiko eingegangen, was er wieder zurückbauen muss. Ja.
Na dann, auf gute Nachbarschaft. Das ist Werner Zitting vor seinem Wohnhaus in Datteln bei Dortmund. Aber Moment mal, das ist doch gar kein Haus. Das ist doch eher...
Ich lebe hier in einem Stall.
Genau, in einem zweigeschossigen Hühnerstall. Sieht man doch gleich. Denn laut Aktenlage der Stadt dürfte das hier nur ein sogenanntes Geflügelhaus sein.
Das war der totale Schreck für mich. Ich bin dann zur Stadt und bei der Stadt sagte mir dann auch, es gibt keine Baugenehmigung.
Eine Genehmigung für einen Hühnerstall, aber nicht fürs Haus. Tja, so kann man das schlecht verkaufen. Herr Zitting wollte eigentlich von dem Geld seinen Lebensabend finanzieren. Hier leben zwar keine Hühner, nur Herr Zitting, aber sonst ist eigentlich alles wie bei einem richtigen Hühnerstall.
Die kassieren ja seit 30 Jahren von uns Gebühren für die Müllabfuhr. Abwassergebühren, Strom angeschlossen, Telefon angeschlossen. Die Garage wurde genehmigt, die Druckleitung, Abwasserleitung wurden genehmigt.
Blöd, dass trotzdem niemandem von der Stadt aufgefallen ist, was für ein Gebäude hier steht. Die Stadt teilt mit, bei der Genehmigung des Wegerechts und von Garagen muss die Baugenehmigung des angrenzenden Hauses nicht kontrolliert werden. Um die Abfallentsorgung durchzuführen, muss die Baugenehmigung selbstverständlich auch nicht kontrolliert werden. Also vielleicht einen Bauantrag nachträglich? Das geben die Vorschriften nicht her. Immerhin müssen Sie Ihr Haus, also den Stall, nicht abreißen, Herr Zitting. Und dürfen sogar bis zu Ihrem Tode dort wohnen bleiben. Das ist doch toll.
Das ist die reine Verarsche. Die Stadt bestimmt über mein Leben, wie lange ich noch leben darf, so komme ich mir vor.
Nun sehen Sie es nicht so negativ. Vielleicht fällt Ihnen ja doch noch eine Lösung ein.
Tja, was soll ich da tun? Nichts.
Sehen Sie, in diesem Punkt sind Sie sich mit der Stadt doch immerhin einig. Dieser schicke Mobilfunkmast steht in der Gemeinde Stolpe auf Usedom. Nur leider funkt er nicht so, wie er könnte. Denn der Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Telekom liegen nicht auf derselben Wellenlänge. Dabei geht es nur um Zentimeter. Für ein Glasfaserkabel. Der Bürgermeister von Stolpe ist verärgert.
Genau so ist das. Wie gesagt, 40 cm Ausbautiefe, die hier uns davon abhalten, die ganz normalen Bedingungen zu haben, wie die anderswo auch vorherrschen. Normaler Mobilfunkempfang für die Bürgerinnen und Bürger von Stolpe, Gumlin und Umgebung.
Der Landkreis will das Kabel neben der Kreisstraße in einem Meter Tiefe verlegen lassen. Die Telekom will aber nicht tiefer als 60 Zentimeter buddeln.
Ja, unser größter Wunsch wäre tatsächlich, wenn diese Umstände irgendwie ein Ende finden würden.
Ach, Herr Schlieve, bisher hat es Sie doch auch nicht gestört, zum Telefonieren mit dem Handy auf den nächstgelegenen Acker zu fahren. Und von zu Hause haben Sie ja immerhin eine schöne Aussicht auf den Funkturm.
Hier vom Hof aus können wir den Mast sehen. Das heißt also, wenn der in Betrieb wäre, wären wir alle Sorgen los. Das wäre optimal für uns, ne?
Ist er ja nun auch. Die Telekom hat im April den Turm provisorisch über Richtfunk von einem anderen Sender ans Netz angeschlossen. Ein Glasfaserkabel wäre trotzdem besser. Aber weil im Streit um die Verlegetiefe weder Landkreis noch Telekom nachgeben wollen, passiert nichts. Der Landkreis antwortet auf Nachfrage schriftlich. Eine um 40 cm tiefere Verlegung der Leitung bietet bei geringen Mehrkosten einen höheren Schutz vor Beschädigungen. Das Telekommunikationsunternehmen ist offensichtlich nicht bereit, die moderaten Mehrkosten zu tragen. Gerne hätten wir auch die Meinung der Deutschen Telekom gehört, aber die hatten wohl gerade selbst keinen Empfang. Niemand hat auf unsere Anfrage reagiert. Und wenn zwei sich streiten, muss das Verwaltungsgericht entscheiden. Immerhin funktioniert der Turm mit der Zwischenlösung ja. Wenigstens ein bisschen.
Die Kronsbergheide bei Amelinghausen, eine idyllische Kulturlandschaft. Wenn da nicht seit einigen Monaten dieser Schandfleck wäre, eine neue Schutzhütte für Wanderer. Die Landjugend hat im Rahmen einer 72-Stunden-Aktion den baufälligen alten Unterstand abgerissen und in nur 3 Tagen dieses Monstrum errichtet.
Wir wollten die Kronsbergheide einfach verschönern. Die alte Hütte war super klein, die war dunkel, die war uneinsichtig. Kinderwegen hatten da keinen Platz, Rollstuhlfahrer, Rollifahrer, die haben alle hier einfach nicht ihren Platz gefunden und wollten die Heide für alle erreichbar machen.
Die Landjugend wurde dabei auch noch von der Bürgermeisterin und dem Samtgemeindebürgermeister unterstützt. Und alle zusammen dachten, dass sie mit ihrer albernen Schutzhütte durchkommen.
Und im Landschaftsschutzgebiet sind Maßnahmen der Gefahrenabwehr grundsätzlich möglich. Und auch einfache landschaftsbezogene Erholungseinrichtungen können auf Ausnahme genehmigt werden. Also hatten wir erstmal gedacht, gute Sache, die Schutzhütte kann hier so, wie sie steht, stehen bleiben.
Ja, denkste. Für den Landkreis Lüneburg als zuständige Naturschutzbehörde steht die Hütte voll im Weg. Sie steht mitten in einer offenen Heidelandschaft und beeinträchtigt damit das Landschaftsbild.
Ich finde nicht, dass die Sicht versperrt ist. Man kann da wunderbar noch in alle Richtungen gucken. Und selbst wenn man drin sitzt, gibt es große, ich sag mal, Panoramafenster, natürlich ohne Glas, die es ermöglichen, dass man in alle Richtungen auf die Heidefläche gucken kann.
Aber es geht hier ja nicht nur um die Heide, sondern auch um die Rasenfläche, auf der die Hütte steht. Im Gegensatz zum besonders schützenswerten Biotop Heide galt die Rasenfläche nur als Landschaftsschutzgebiet. Da waren Schutzhütten grundsätzlich möglich. Waren.
Das Biotop ist 2017 ausgewiesen worden und endete genau an den Heidegrenzen. Und nun teilt man uns mit, dass jetzt auch der Rasen hier Teil des Biotops ist. Und das ist mittlerweile auch nachkartiert worden im Geoportal.
Tja, gewusst wie. Denn der Biotopzuschnitt kann laut Landkreis jederzeit geändert werden.
Hier sehen wir das § 30 Biotop im September diesen Jahres. Und hier sehen wir, wie von Zauberhand dann das § 30 Biotop im Oktober diesen Jahres.
Der Standort der Hütte im Landschaftsschutzgebiet ist plötzlich mitten im Biotop. Das hat Folgen. Das Gebäude am Kronsberg muss abgerissen und das Biotop eine wertvolle Magerrasenfläche mit mehr als 30 seltenen Arten wiederhergestellt werden. Die 30 Quadratmeter wertvoller Magerrasen unter der Schutzhütte sind sonst für immer verloren. So geht's ja nicht.
Diese Fläche wird genutzt im Rahmen des Heideblütenfestes als Parkplatz. 2022 bei der Krönung von Königin Franziska Röhrs stand der Landrat mit seinem Dienstaudi auf der Fläche. Also offensichtlich war es an der Kreisverwaltung selber nicht bekannt, dass sich das hier um einen sehr, sehr wertvollen Magerrasen handelt.
Ja, aber jetzt schon. Und weil der Rasen unter Schutz steht, muss der Schutz für Wanderer hier wieder weg.
Wir sind sehr enttäuscht darüber. Und irgendwie auch schockiert. Niemand kann es so richtig nachvollziehen von unserer Seite aus, weil wir finden, wir haben hier was richtig Gutes gemacht.
Nur der Landkreis kann das nicht einfach so stehen lassen. Aufregung im Westerwald. Denn Landwirt Thomas Anhäuser hat sich mit dem Gesetz angelegt.
Ich habe keinen Bauantrag gestellt und das wird mir hier zur Last gelegt.
Genau, er hat einen Schwarzbau hingestellt. Nein, nicht das Wohnhaus hier, sondern diesen Schrank.
Wir haben den Schrank vor ziemlich genau einem Jahr hier in Hachenburg auf dem Grundstück meiner Freundin aufgestellt, damit die Kunden leckere Kartoffeln, frische Eier auf Kasse des Vertrauens hier kaufen können, was auch sehr gut angenommen wird.
Ja, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser, dachte sich die Verwaltung des Westerwaldkreises und stellte bei einer Ortsbegehung fest, dass sie auf oben genanntem Grundstück Verkaufsstellen für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne eines Warenautomaten aufgestellt haben und betreiben. Genau, dieser alte Kleiderschrank ist ein Warenautomat. Das sieht man doch.
Für mich ist der Schrank kein Automat, der Schrank ist ein Schrank.
Naja, die Kreisverwaltung sagt das nun mal so und möchte einen Bauantrag sehen. Dafür braucht es nur einen Lageplan mit der Lage des Grundstückes, Darstellung der geplanten baulichen Anlage, Bauzeichnungen mit Bau- und Betriebsbeschreibung, Angaben der Art der gewerblichen Tätigkeit, Darstellung der Arbeitsabläufe, Betriebszeiten sowie Art der Produkte und anfallenden Abfallstoffe, der Lagerhaltung und der zu erwartenden Emissionen. Aber das allein reicht noch nicht.
Ich werde hier als Automatenaufsteller gesehen, obwohl ich hier nur die Produkte von meinem Hof verkaufe und müsste dafür noch mal ein extra Gewerbe anmelden, obwohl ich als Landwirt gemeldet bin, besteuert werde und an allen Programmen teilnehme.
So ein kleiner Nebenerwerb mit Schrank ist nun mal nicht für einen Erdapfel und ein Ei zu haben. Mm-mm.
Ich habe die Nase voll von den Schreiben der Verwaltungen. Wir werden hier den Standort schließen. Die Kartoffeln werden dann leider nur am Wochenende am Café Graf verkauft, anstatt wie bisher mit 24/7. Und den Schrank werden wir dem Sperrmüll übergeben.
Schade. Aber wenn Sie den Schrank zum Sperrmüll auf die Straße stellen, erkundigen Sie sich diesmal bitte vorher, ob Sie dafür auch einen Bauantrag stellen müssen. Wittenberg, die Lutherstadt. Hier lebt das Mittelalter noch. Und auch der Jugendstil kommt prachtvoll zur Geltung, wie etwa am Luther-Melanchthon-Gymnasium.
Das Gebäude ist von 1888 und zählt nicht zuletzt auch durch die Aula und das große Bild im Inneren zu einem der wertvollsten Denkmäler, die die Lutherstadt Wittenberg vorzuweisen hat.
Für 15 Millionen Euro wurde alles denkmalgerecht instand gesetzt. Getreu dem Motto der Stadt Wittenberg, schön wie nie.
Das gesamte Gebäude mit seinem Areal ist so schön wie nie.
Absolut, gerade auch auf der Rückseite, wo vor der historischen Fassade etwas gänzlich Neues geschaffen wurde.
Furchtbar.
Also, wo sie angefangen haben zu bauen, habe ich mich auch gefragt, was das werden soll.
In der Achterbahn.
Ja.
Nee, das futuristisch anmutende Konstrukt erfüllt einen ganz profanen Nutzen, wie der Landrat als Bauherr erklärt.
Das ist der zweite Rettungsweg für das Melanchthon-Gebäude. Bei Schulen, gerade über mehrere Etagen, müssen sie innerhalb kurzer Zeit evakuieren können. Und da ist zusätzlich zum ersten Rettungsweg, das ist das normale Treppenhaus, der zweite Rettungsweg notwendig. Und den baut man für gewöhnlich außerhalb an.
Für gewöhnlich außerhalb und hier eben außergewöhnlich auffällig. Der noch nicht ganz fertige Rettungsweg hat daher auch einen besonderen Namen bekommen.
Bei fachlichen Austauschen reden wir immer noch über den zweiten Rettungsweg. Und das ist aber auch der Skywalk in Wittenberg.
Ah, Skywalk.
Ja, das passt für einen Science-Fiction-Film.
Und für die zukunftsgerichteten Skywalker in Wittenberg. Die Optik, die hier für 450.000 Euro geschaffen wurde, begeistert.
Also ich finde das auf jeden Fall nicht so schön.
Wie sieht denn das aus?
Zu dem Gebäudestil passt meiner Meinung nach nicht diese gewaltige Stahlkonstruktion aus Grundmaterial oder Rohren.
Ich frage mich auch, ob da nicht was anderes gepasst hätte, aber...
Die zweite Variante war eine einfache Stahlkonstruktion. Das hätte aber zu einer erheblichen Verschattung geführt.
Innen verschatten geht gar nicht. Lieber außen verschönern. Wittenberg ist nun mal die Stadt der Wagemutigen.
Zu sowas gehört auch immer ein bisschen Mut dazu, eben nicht nur immer Standard zu machen.
Früher war es Luther mit seinen mutigen 95 Thesen an der Tür der Schlosskirche. Heute ist es der Landkreis mit seinem einzigartigen Skywalk. Hier im beschaulichen Reichertshausen in Bayern ist die alte Kohlmühlbrücke marode. Weil sie deswegen vor fast 6 Jahren gesperrt wurde, muss endlich eine neue her. Gebaut wird nicht etwa so eine kleine Popelbrücke für 3 Tonner, auch keine für 16 Tonner. Nein, man denkt ganz groß.
Sie ist ja dann auch für 40 Tonnen ausgelegt. Also sprich, ich konnte mit einem Sattelauflieger dann durch das Ümmtal fahren.
Jaha, und so ein Sattelauflieger fährt natürlich oft über diesen Feldweg. Ach, wie schön wäre es, wenn es bald eine bessere Brücke gäbe.
Verbesserung heißt meistens größer, breiter, tiefer, schwerer.
Genau, aber dafür auch billiger. Dem Freistaat Bayern und seiner großzügigen Förderung sei Dank. Statt 288.000 Euro für eine kleine 16-Tonnen-Brücke muss die Gemeinde für die große 40-Tonnen-Brücke nur 165.000 Euro aus eigener Tasche zahlen. Win-win für Bürger und Politik.
Ist für uns natürlich etwas merkwürdig, weil man das Gefühl hat, die Gemeinde ist jetzt gar nicht mehr in der Lage, selbst zu entscheiden, was man bauen will. Weil man anhand der Förderung nur dazu genötigt ist, die große Brücke zu bauen.
Ach, was genötigt. So hat die Mehrheit im Gemeinderat jetzt nun mal entschieden. Und damit ja auch Steuergeld der Reichertshausener Bürger gespart. Genial. Also, theoretisch.
Für die Gemeinde wird die Brücke dadurch günstiger. Die Steuergelder werden aber immer genommen, entweder von der Gemeinde an sich oder von dem großen Land. Also der Steuerzahler zahlt's immer.
Na klar, irgendwoher muss das Geld ja kommen. Frei nach dem Motto, kaufst du billig, kaufst du zweimal, wird hier an die Bauern und Bürger gedacht.
Heute, wie ich es vorher gerade gesagt habe, sind also diese Fahrzeuge schon schwerer wie diese 16 Tonnen. Und damit würde diese 16-Tonnen-Brücke, wenn man sie so bauen würde, eher verschleißen.
Gut, zwar hat niemand die Brücke seit ihrer Sperrung vor 5 Jahren so wirklich vermisst. Vielleicht, weil es einen Kilometer weiter auch schon eine große Brücke gibt, sogar mit asphaltierter Straße. Aber dafür sparen die Landwirte mit der 49-Tonnen-Brücke künftig ein paar Minuten ein, wenn sie auf ihre Felder wollen. Und außerdem denkt man im Rathaus von Reichertshausen nicht nur groß, sondern auch weitsichtig.
Wenn ich eine Stahlbetonbrücke baue, dann baue ich die für die nächsten 100 Jahre.
Wer weiß, vielleicht wird aus diesem Feldweg hier in 100 Jahren ja eine Autobahn. Die passende Brücke wäre jedenfalls schon mal da.
Auf ihre Stadt können die Anwohner der Dorstlerstraße im bayerischen Amberg bauen. Ein Teil ihrer Straße ist frisch saniert und verbreitert worden, sogar mit hübschen Kantsteinen. Und die Stadt setzt sogar noch 1, 2 drauf.
Ja, es soll eine Mauer gebaut werden.
Ja, genau. Hier. Einmal quer über die Dorstlerstraße. Die Anwohner sind sehr erbaut.
Eine Eulenspieglerei, so ungefähr ist es.
Nein, irre clever. Denn verbreitert wurde die Dorsler Straße nur bis hier. Die 225.000 Euro Baukosten können laut Gesetz aber nur dann auf die Anwohner umgelegt werden, wenn die komplette Straße verbreitert wurde. Aber komplett verbreitern, das geht nicht. Dazu braucht man diese Wiese. Und die will ihre Eigentümerin aber nicht verkaufen. Wer konnte das zu Baubeginn vor 3 Jahren schon ahnen?
Da war auch schon klar, dass gegebenenfalls der freiwillige Grunderwerb in einem Teilbereich nicht möglich ist.
Doch in Amberg ist man nun mal kreativ und der Bürgermeister hat auch eine Idee mit Wand und Fuß.
Das Gesetz fordert für eine Abrechnung tatsächlich eine optische Trennung beider Abschnitte.
Und so eine optische Trennung ist für die Stadt doch keine Hürde. Höchstens eine Mauer. Denn mit der wäre ja die halbe Straße eine ganze Straße und die ganze Straße zu Ende saniert. So kann mit den Anwohnern abgerechnet werden. Und den Menschen aus der engen Dorstler Straße bringt die Mauer eine ganz neue Wendung.
Stopp! Ob das der Baumarkt ist, ob das der Möbellaster ist, ob das mein Öllaster ist, jeder wird sich weigern, mich zu beliefern, weil er sagt, ich muss rückwärts diese enge Straße zurück.
Das würde unseren Alltag, den Alltag der ganzen Straße und uns insbesondere erheblich erschweren.
Ach, jetzt gehen Sie doch nicht gleich auf die Barrikaden. So ein historischer Mauereinfall ist doch ein Grund zum Feiern.
Beton, soweit das Auge reicht. So sieht der Campus Vaihingen der Uni Stuttgart bislang aus. Doch jetzt zieht hier nachhaltiges Bauen mit dem Large Scale Robotics Laboratory ein. Yeah! Das soll einen erheblichen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Auf der letzten kleinen Waldfläche am Campus wird der Forschung zum nachhaltigen Bauen der Boden bereitet. Und das geht so.
Wir erleben, wie die Uni einen völlig falschen Ort ausgewählt hat, auf dem sie ein Gebäude zum Nachhaltigforschen hinstellen.
Nachhaltigkeit fängt an bei der Standortwahl, nicht nur bei der Auswahl der Materialien. Und da hat die Uni in unseren Augen versagt.
Ach was, die Uni Stuttgart arbeitet hart am Sicherstellen der Nachhaltigkeit. Na komm schon, diese Biester sind aber auch zäh.
Hier sind 200 Bäume, die ungefähr umgesägt werden, mit ganz uralten Eichen auch. Also wir schätzen, dass eine der Eichen 300 Jahre alt ist, ungefähr.
Selbstverständlich hat die Uni dafür eine amtliche, nachhaltige Waldumwandlungsgenehmigung bekommen. Und es gibt ja auch einen Ausgleich für die ollen Dinger. Dazu zählen zum Beispiel Aufforstungsmaßnahmen. Jawohl, alter, verbrauchter Wald wird umgewandelt in jungen, frischen.
Wenn neue Bäume gepflanzt werden, die müssen auch erst mal 300 Jahre alt werden, bis sie so viel CO2 ausgleichen können wie eben diese Eichen.
Die haben aber auch immer was zu meckern. Genug versiegelt, kein Neubau auf Wald und Wiese. Wo soll das Gebäude denn sonst gebaut werden?
Also es gibt einen Alternativstandort hier und das haben wir auch aufgezeigt. Der Alternativstandort ist nur ungefähr 100 Meter weg. Hier fallen ein paar Parkplätze weg, aber hier ist schon versiegelt. Und insofern wäre das ideal geeignet.
Aus Nachhaltigkeitssicht ist es natürlich viel nachhaltiger, versiegelte Flächen und Parkplatzflächen umzunutzen und Waldflächen zu erhalten.
Aber dann fallen die ganzen schönen Parkplätze ja nachhaltig weg. Wer will denn sowas? Wie bitte? Die Uni selbst? Denn sie wirbt damit? Der autofreie Campus kommt? Was steht da?
Doch das Privatauto soll auf dem Campus Vaihingen bald der Vergangenheit angehören.
Denn es beansprucht jede Menge Parkraum, Platz, den man sinnvoller nutzen könnte. Ja, aber wohl kaum für ein Gebäude zum nachhaltigen Bauen. Lachhaft! Das ist nur was für später. Auch wenn die Universität für die Zukunft einen autofreien Campus anstrebt, muss sie sich bei aktuellen Vorhaben an geltendes Recht halten. Dazu gehört auch die Einhaltung eines Parkplatzschlüssels für den Campus.
Ich glaube, in der Stadt Stuttgart kann man schon verhandeln, wenn man sich einen anderen Parkplatzschlüssel wünscht. Aber mit der Natur kann man eben nicht verhandeln.
Ja, leider.
Denn diese Bäume stehen der Nachhaltigkeit nun mal nachhaltig im Weg.
Frau Bergendahl und Herr Berkenkopf haben einen spannenden Beruf. Sie bekommen tolle Reisetipps und kommen viel herum. Heute schauen sie sich das sauerländische Eslohe an. Sie sind nämlich vom Bund der Steuerzahler und haben wieder was Lustiges entdeckt.
Wir haben Hinweise bekommen und gleich von mehreren Bürgern hier aus Eslohe. Und die haben gesagt, das ist Quatsch, was da gemacht wird. Deshalb sind wir hier hingefahren, haben uns das angeguckt und konnten das leider nur bestätigen.
Ja, hier wurde nämlich neben einer alten Brücke noch eine neue Brücke gebaut. Also direkt daneben.
Hier ist ja zu sehen, die Brücken liegen sehr nah beieinander. Also wenn man von solchen Fällen hört oder liest, dass Brücken nah beieinander liegen, dann denkt man vielleicht über 50, über 100, über 400 Meter, aber eben nicht über 2 oder 2,5 Meter. Und das ist so ein bisschen verstörend.
Verstörend nah, ja. Aber dafür können sich die Eslohe nun aussuchen, nehme ich die rechte Brücke oder die linke? Ist es hierum schneller oder darum?
Die Brücke ist überflüssig. Über den Fluss, überflüssig. Okay?
Okay. Aber der Hingucker aus feinstem Eisen und Stahl kostet doch nur 95.000 Euro.
Aus Sicht des Steuerzahlers ist ärgerlich, wenn Geld ausgegeben wird für Projekte, die man nicht unbedingt braucht.
Der Gemeinderat Eslohe hat nach langer, intensiver Diskussion beschlossen, dass die Ortsmitte umgestaltet werden soll. Und da fehlte noch eine Brücke, auf der zwei Rollstühle nebeneinander Platz haben. Dazu die Gemeinde. Die notwendige Barrierefreiheit war auf der vorhandenen Brücke nur zu höheren Kosten erreichbar. Natürlich braucht man da noch eine zweite Brücke, ganz klar.
Wenn man sich hier aufhält, die Brücken werden kaum benutzt. Und Begegnungsverkehr gibt es eben auch eher selten.
Von den 95.000 Euro bezahlt die Gemeinde doch nur 38.000. Und den Hauptteil mit 57.000 Euro übernimmt das Land NRW. Gut, für den Steuerzahler ist das egal.
Wenn ich von da oben hier runtergehe, dann sage ich immer, ich gehe jetzt über unsere richtig gute, teure Brücke. Hat so um die 100.000 gekostet und die gönne ich mir als Steuerzahler. Oder?
Ja, gönn dir ruhig mal was. Warum nicht eine Doppelbrücke in Eslohe?
Ein kleines Stück neben der Kirche im hessischen Örtchen Jossgrund steht dieser nagelneue Brunnen. Das massive Bauwerk lockt auch den Pfarrer aus seiner Sakristei.
Sicherlich ist es auch ein ansprechender Brunnen geworden, aber die Erscheinungsform ist natürlich schon etwas, ja, gewöhnungsbedürftig.
Ja, vielleicht hätte man es ein bisschen anders machen können.
Ja, vielleicht eine etwas ungünstige Wahl der Proportionen.
Nanu, warum das denn? Das imposante Prachtstück gliedert sich doch perfekt in seine Umgebung ein. Der penibel geplante Tiefbau besticht durch kraftvolle Ausstrahlung und sorgt für ein spritziges Vergnügen im Ort. Und das mit herausragender Symbolkraft.
Die Idee war, die Landschaft des Spessart und des Vogelsberg dort abzubilden. Das sind ja die Bergländer, die unseren Main-Kinzig-Kreis sehr prägen.
Ja, das ist doch ganz eindeutig. Der Brunnen steht für...
Das würde ich sagen, ist ein klassischer Phallus, wenn man es so betrachtet.
Was?
Wie ein männliches Geschlechtsteil, oder?
Sei ein bisschen kurz.
Halt wie ein Penis, ne?
Das ist absurd. Ein handfester Brunnen, wie jeder andere auch ist das. Aus stoßfestem Stein mit einem Rohr, aus dem sich der Quell des Lebens ergießt. Ein absoluter Eye-Catcher. Der Brunnen hat eben viel mehr Potenzial als nur eine verkehrsgünstige Lage.
Der regt den Tourismus an.
Wir machen so eine Deutschlandtour mit dem Motorrad. Dann habe ich gesagt, okay, da müssen wir jetzt mal vorbeifahren.
Ich komme aus dem Schwarzwald und wir haben heute hier einen Abstecher hergemacht.
Also eins steht fest. Beim Brunnenbau hat Jossgrund die Latte hochgelegt.
Amerika, Anfang des 20. Jahrhunderts. Sehnsuchtsort für Einwanderer aus aller Welt. Wir erzählen ihre spannenden Geschichten, viele zum ersten Mal in Farbe. Vom Tellerwäscher zum Millionär, von Glücksrittern und Goldsuchern, von Arbeitern und Mächtigen und den Stars der Traumfabrik. Damals in Amerika, die ersten zwei Folgen. Morgen 20.15 Uhr bei Phoenix.
Ukraine-Krieg. Nachgehakt.
Herzlich willkommen. 80% der Wärmekraftwerke, 50% der Umspannwerke, 30% der Wasserkraftwerke in der Ukraine sind zerstört oder zumindest schwer beschädigt. Diese Zahlen stammen von der GIZ, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Sie ist im Auftrag verschiedener Bundesministerien international tätig. Aber die Zahlen sind wahrscheinlich schon überholt und zu klein, denn Russland greift mehr denn je Einrichtungen an, die für die Versorgung der Menschen zum Teil überlebenswichtig sind. Wie steht es also um die Energieinfrastruktur in der Ukraine und wie hilft Deutschland gegen Zerstörungen und Engpässe? Darüber spreche ich mit Ulrike Hopni-Shanka. Sie ist Leiterin des Ukraine-Stabs im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, kurz BMZ. Danke, dass Sie Zeit für uns haben.
Herzlichen Dank.
Was macht eine Leiterin Ukraine-Stab im BMZ genau?
Das BMZ ist ja das Entwicklungsministerium. Das heißt, wir unterstützen Entwicklungsprozesse in Partnerländern generell. Die Ukraine wird vom BMZ schon seit Beginn der Unabhängigkeit unterstützt. Aber erst mit Beginn dieses ganz umfassenden Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine vor nun schon bald 3 Jahren leider, haben wir einen eigenen Stab eingerichtet, weil die Unterstützung aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Ministeriums und mit sehr vielen Organisationen koordiniert werden muss. Und das tut ein Arbeitsstab, der sich unter anderem darauf konzentriert, die Menschen, die vertrieben wurden, zu unterstützen, die lokale Wirtschaft zu unterstützen, aber eben auch die Energieversorgung.
Wo beziehen Sie Ihre Informationen her, wenn Sie da agieren, wie Sie agieren?
Ja, wir arbeiten tatsächlich mit sehr vielen Organisationen zusammen. Sie haben gerade schon eine genannt, eine deutsche Organisation, die Entwicklungsprojekte umsetzt. Wir arbeiten mit vielen internationalen Organisationen zusammen. Wir haben natürlich die Botschaft vor Ort und sind im großen Austauschkreisen mit verschiedenen Gebern, vielen Regierungen und bekommen daher viele Informationen. Wichtig ist uns aber auch das Gespräch mit der lokalen Zivilgesellschaft, mit den Menschen vor Ort, mit der Wissenschaft. So holen wir uns Informationen aus ganz unterschiedlichen Quellen ein. Und natürlich sind wir im permanenten Austausch mit der ukrainischen Regierung.
Wir reden über die Versorgung der Menschen in der Ukraine mit Strom und Wärme. Ich habe so ein paar Prozentzahlen gesagt eingangs. Kann man das vielleicht ein bisschen präziser noch beschreiben? Also jenseits von Prozenten, also wie ist die Größenordnung? Wie muss man sich das vorstellen? Was fehlt da tatsächlich? Oder woran fehlt's?
Ja, also in der Tat ist die Zerstörung im Moment sehr umfassend und die Lage daher auch sehr besorgniserregend. Sie haben ein paar Zahlen gerade schon genannt. Man kann sich das immer gar nicht so richtig vorstellen, aber im Moment ist es tatsächlich so, dass nur noch ungefähr 20% der tatsächlichen Stromerzeugungskapazitäten zur Verfügung stehen. Es wurden mittlerweile alle Kohlekraftwerke in der Ukraine, ist noch viel Energieversorgung leider basiert auf nicht regenerativen Energien, da kommen wir vielleicht später noch mal drauf, basiert eben auf diesen Kraftwerken. Die sind alle unter Beschuss schon gewesen und das Problem ist nun, dass einerseits die Stromversorgung stark gefährdet ist und andererseits damit verbunden, weil diese Angriffe von Russland auch ausgeweitet wurden, auch die Wärmeerzeugung. In der Ukraine gibt es unter anderem viel Fernwärmeerzeugung, vor allem für Hochhäuser. Und diese Strukturen werden eben auch angegriffen. Was bedeutet das jetzt konkret für die Menschen? Kein Licht, kein Strom, aber es geht natürlich viel weiter. Es geht auch darum, dass die Wärmeversorgung zusammenbricht, wenn eben zum Beispiel Wasserleitungen einfrieren, wenn Pumpensysteme nicht mehr funktionieren. Und neben der Situation der Menschen in ihren Wohnungen, die wir uns im Winter natürlich dann als sehr problematisch vorstellen müssen, wir wissen ja, wie es bei uns ist, wenn die Heizung ausfällt im Winter, geht es natürlich auch um die Wirtschaft in der Ukraine, denn die Produktion hängt natürlich auch davon ab, dass Energie zur Verfügung steht.
Krankenhäuser beispielsweise müssen da auch eine große Rolle spielen.
In der Tat.
Beziehungsweise groß betroffen sein davon.
In der Tat. Es ist tatsächlich so, dass die Infrastruktur, die zur Verfügung steht, um die Menschen auch zu versorgen, Krankenhäuser, aber auch Schulen, Gemeindezentren, auch natürlich davon betroffen sind. Und es gibt ganz unterschiedliche Ansatzpunkte jetzt, um damit umzugehen. Natürlich wird sofort umgängig immer repariert. Das wird sehr gut koordiniert durch die ukrainischen Strukturen. Da gibt es einige Herausforderungen, immer wieder noch Nachschub zu besorgen, was die Reparaturen angeht. Aber es geht auch darum, und daran arbeiten wir eben auch mit in unserem Ministerium, aber auch in anderen Ministerien der Bundesregierung, einerseits Vorsorge zu schaffen und Alternativen zur Energieversorgung herzustellen.
Bevor wir darauf gucken, wie die Bundesrepublik da hilft, irgendwie, wie hilft sich die Ukraine denn selber? Weil es hat ja auch viel damit zu tun, dass man dann wegkommt von den Systemen, die bislang funktioniert haben. Sie haben die Kohlekraftwerke eben angesprochen, man braucht ja Alternativen. Was macht die Ukraine an der Stelle?
Also tatsächlich hat die Ukraine sehr, sehr anspruchsvolle Pläne eigentlich formuliert. Wir haben ja viel darüber schon gesprochen, wie der Wiederaufbau organisiert werden soll mit der Ukraine und auch im internationalen Unterstützerkreis. Und es geht immer darum, dass der Wiederaufbau später der Ukraine grün sein soll. Das heißt, die ukrainische Regierung hat sich eingeschworen, ihre Energieversorgung umzustellen auf regenerative Energien und eben da auch eine Klimaanpassung vorzunehmen. Das sind erste Ansätze und wir sehen, dass die trotz des Angriffskriegs auch umgesetzt werden, indem zum Beispiel die Nutzung von regenerativen Energien ausgebaut wird. Das ist wirklich sehr beeindruckend, das zu sehen. Das ist ganz konkret.
Wie schaffen die das in dieser Situation?
Ja, also tatsächlich ist dort, wo auch Reparaturen nicht unbedingt sofort erfolgen müssen. Natürlich muss ein Kohlekraftwerk erstmal noch wieder zum Laufen gebracht werden, wenn da Zerstörung stattgefunden hat. Aber immer da, wo es sich anbietet, zum Beispiel auf Solarenergie umzusteigen oder zum Beispiel auch tatsächlich Windparks in dieser Situation einzurichten, findet das statt. Im Moment muss man aber auch schon sagen, schreitet dieser Ausbau etwas langsamer voran, als man eigentlich geplant hat, weil natürlich auch viel Aufwand und viele Ressourcen auch der ukrainischen Seite, nicht nur der externen Geber, in die Reparaturen fließt, um die Energieversorgung im Moment am Laufen zu halten.
Welche Rolle spielen Energieeffizienz und Nutzungsverhalten dabei? Also man kann ja wahrscheinlich irgendwie individuell relativ wenig machen. Also anders als wir.
Ja, naja, das ist natürlich, denkt man erstmal vielleicht nachrangig, wenn man sich auch selber vorstellt, was das bedeutet, im eigenen Haus die Dämmung zu verbessern zum Beispiel. Das spielt aber tatsächlich eine große Rolle, denn der Energieverbrauch wird natürlich reduziert in dem Moment, wo Dämmung zum Beispiel verbessert wird. Insofern findet auch tatsächlich diese Ausstattung immer dort, wo größere Verbrauchsquellen reduziert werden können, bei öffentlichen Einrichtungen, zum Beispiel auch Ministerien. Wir haben zum Beispiel das Finanzministerium in der Ukraine jetzt dabei unterstützt, dass es wirklich seinen eigenen Energieverbrauch signifikant reduzieren kann. Das entlastet dann die Netze, die im Moment ja überlastet sind und eben durch Abschaltung dann immer wieder auch die Stromversorgung reduziert werden muss. Aber andererseits bietet die Möglichkeit natürlich auch verbesserter Isolation, Schutz vor Kälte im Winter. Das heißt, das spielt für die Menschen jetzt auch ganz konkret eine große Rolle.
Wie hilft Deutschland, wie hilft die Bundesregierung und was sind die Schwerpunkte dabei?
Ja, wir setzen auf ganz unterschiedlichen Ebenen an und das ist wichtig und wir arbeiten tatsächlich auch mit den anderen Ministerien, vor allem dem Wirtschaftsministerium und dem Auswärtigen Amt eng zusammen in der Abstimmung. Und ich will bei den Menschen mal anfangen, ganz konkret Versorgung von ukrainischen Menschen, die besonders bedürftig sind. Dabei unterstützen wir den ukrainischen Staat, Menschen zu versorgen, die zum Beispiel auch wirklich im Bereich der humanitären Hilfe Unterstützung brauchen. Das macht das Auswärtige Amt. Wir schauen drauf, dass wir die soziale Infrastruktur am Laufen halten.
Heißt konkret?
Mit Energieversorgung ganz konkret. Also, dass das Licht anbleibt in der Schule, dass in der Schule es warm ist, führt natürlich eher dazu, dass die Kinder auch weiter zur Schule gehen können im Winter. Mhm. Krankenhäuser hatten Sie schon einmal erwähnt. Ganz wichtig, dass die Energieversorgung in Krankenhäusern weiter funktioniert. Das nutzt den Menschen konkret ganz vor Ort. Und wir sind im engen Austausch mit Gemeinden, mit Städten, die befürchten müssen, dass ihre Energieversorgung nicht ausreicht oder tatsächlich größere, umfangreichere Netzabschaltungen, als es beinahe schon üblich ist leider im Moment, stattfinden müssen, damit die dann dezentral, also abgekoppelt von dem nationalen Netz, eine Stromversorgung und Wärmeversorgung vor Ort herstellen können. Das geschieht zum Beispiel durch Bereitstellung von Blockheizkraftwerken oder sozusagen dezentralen Einheiten, die Strom erzeugen können. Ganz klassisch sind das manchmal auch wirklich immer noch die Generatoren oder eben andere Heizwerksstrukturen, die dezentral, quasi mit dem Lastwagen, in die Ortschaften gebracht werden können, damit man sogenannte Wärmepunkte schafft und Strompunkte, sodass selbst wenn vielleicht in der Gemeinde die individuellen Häuser keine Versorgung mehr haben, es doch überall Orte gibt, wo die Menschen sich versammeln können und eben Wärme und Strom haben. Das haben wir auch in den letzten Wintern. Es gab ja, es ist ja nicht der erste Winter seit Beginn der Vollinvasion, da gab es diese Situation auch. Und darüber hinaus, und das will ich auch noch mal erwähnen, weil wirklich wir sehr international eng abgestimmt arbeiten, gibt es eben wichtige Koordinierungsstrukturen auf europäischer Ebene und im Kreis der G7, in denen die ganz großen Reparaturbedarfe adressiert werden, zum Beispiel Gasturbinen oder große Transformatorenteile gemeinsam zu beschaffen und an die Orte zu verbringen, wo eben die Reparaturen unmittelbar stattfinden müssen.
Stimmt, ja, das ist ein bisschen schwierig vor mit den Reparaturteams beispielsweise. Also die müssen sich ja auch vorsehen, dass oder vor Angriffen schützen. Wie wird das geregelt?
In der Tat. Das ist wirklich eine Herausforderung. Wir haben jetzt schon des Öfteren beobachten müssen leider, dass Reparaturteams, die dann unmittelbar an den Ort einer Bombardierung kommen oder wo Zerstörung stattgefunden hat, dort nochmal auch Angriffen unterliegen. Insofern ist der Schutz dieser Teams natürlich sehr wichtig. Wir arbeiten sehr eng mit ukrainischen Versorgerstrukturen zusammen, dem Stromversorger zum Beispiel, den Netzbetreibern. Die haben Reparaturteams und haben Tausende von Mitarbeitern, die in Teams unmittelbar vor Ort sofort mit Spezialisten sind, um Reparaturen voranzutreiben. Manchmal dauert es aber auch ein bisschen länger, weil zum Beispiel große Geräte wie diese Transformatoren gar nicht so einfach auf Halde vor Ort gehalten werden können. Da sind technische Besonderheiten zu beachten, sodass dann auch zum Teil die Ersatzteile eben erst immer wieder angeliefert werden müssen.
Was ist aus Ihrer Einschätzung und aus Ihrem Wissen zu schaffen bis zum Winter von dem, was eigentlich nötig wäre?
Ja. Ich glaube, das ist im Moment ganz schwer abzuschätzen, weil natürlich während wir gemeinsam mit den Ukrainern versuchen, immer wieder nachzulegen und zu reparieren, auch die Zerstörung immer weitergeht. Wir sehen ja im Moment sehr, sehr umfassende Angriffe auf die Energieinfrastruktur. Es passiert eben sehr systematisch, dass diese Knotenpunkte zerstört werden. Und daher ist es schwer einzuschätzen. Man muss aber davon ausgehen, dass da bis zu 6 Gigawatt für die Spezialisten, denen das was sagt, fehlen werden. Das heißt, wirklich täglich Stromabschaltung, Energieabschaltung notwendig sein werden. Da also eine eklatante Lücke bleibt, trotz aller Bemühungen, um wie immer wieder zu reparieren.
Was wäre nötig, um das System besser zu schützen? Also das Infrastruktur, also die gesamte Infrastruktur?
Die gesamte Infrastruktur. Also natürlich muss man dann auch sagen, da geht es natürlich um Luftverteidigung und Schutz. Das ist jetzt hier nicht unser Thema. Wir reden über die Energieversorgung. Ja. Aber die militärische Perspektive daraus ist natürlich offensichtlich. Ja. Was es schon gibt, und das unterstützen wir auch, ist tatsächlich so Schutzmaßnahmen präventiv zu gestalten und eben zum Beispiel Umspannstationen und andere wichtige Knotenpunkte im Stromnetz zu schützen, zum Beispiel durch so Einbetonierungen. Mhm. Das dürfen wir immer als Bild nicht zeigen, aus Sicherheitsgründen. Das wird sehr aufwendig betrieben und funktioniert aber ganz gut, weil man sehen kann, dass dort, wo solche Stationen nicht geschützt waren durch sogenannte wie so Bunkerstrukturen, die darum gebaut werden, die Zerstörung, wenn dann getroffen wird, viel größer ist und der Schutz ganz gut funktioniert.
Das bleibt eine große Aufgabe.
Bleibt eine große Aufgabe.
Frau Hopni-Shankar, danke, dass Sie bei uns waren. Danke, dass Sie uns ein bisschen Einblick gegeben haben in die Problematik der Infrastruktur in der Ukraine, um was getan wird und was eigentlich noch alles getan werden müsste. Vielen Dank dafür. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke fürs Zusehen.
Er hat es geschafft. Donald Trump tritt seine zweite Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten an. Die Amtseinführung, live aus Washington, dazu Analysen und Hintergründe. Das ganze Bild vom Machtwechsel im Weißen Haus. Heute bei Phoenix vor Ort.
Die Iberische Halbinsel ist ein äußerst einzigartiger und bemerkenswerter Ort. Es ist ein wunderschönes, aber unbarmherziges Gebiet. Die Tierwelt hat viele Wege gefunden, sich anzupassen und hier zu gedeihen, sowohl an Land als auch in der Luft. Iberien ist vor allem als weite, von Menschenhand geschaffene Kulturlandschaft bekannt, wo Wild- und Haustierarten die Gaben und Herausforderungen der Natur teilen. Einzigartige Wälder sind die Bühne eines ewigen Tanzes zwischen Jäger und Beute. Aufgrund ihrer Isolation haben viele Lebensformen Iberiens neue evolutionäre Wege eingeschlagen, die die Vielfalt von Flora und Fauna bereichern und ganz neue Pflanzen und Tierarten hervorbringen. Das Leben hier ist hart. Temperaturen und Niederschläge erreichen im Laufe der Jahreszeiten beide Enden der Skala. Aber das Leben hat sich der Herausforderung gestellt und eines der spannendsten und überraschendsten Ökosysteme des Planeten geschaffen. Die iberischen Ökosysteme sind ein wahres Juwel der Natur. In dieser Folge werden wir Zeuge heftiger Auseinandersetzungen